Also da schlagen zwei Herzen in mir. Ich habe sehr wohl ein Bild von, also ein Kostümbild, das sich in der Vorbereitung entwickelt. Aber ich merke dann in der Entwicklung des Stückes, also während dann wir dann mit den Schauspielern daran arbeiten, dass sich einfach Dinge ändern müssen.
Zeit für Langsamkeit, der Podcast aus dem Theaterlabor Traumgesicht in Düsseldorf. Herzlich willkommen. An diesem Mikrofon ist wie immer Alexander Willig und bei mir sind heute nochmal Gianni Sarto, Wolfgang Keuter und Antje Orenthardt. Ich grüße euch drei.
Ja, hallo.
Hi Alexander.
Hallo.
Einmal der Reihe nach, wie sich das gehört. Ich habe Gianni gerade nicht ohne Grund zuerst genannt, sondern aus dem Grund, dass wir heute nochmal ein wenig über Kostüme sprechen möchten und auch über Kimono sprechen möchten. Wir haben ja schon vor einigen Folgen mal ein wenig über deine Tätigkeit als Maskenbildner gesprochen und haben da uns eigentlich schon vorgenommen, auch mal über das Kostüm zu sprechen. Und das wollen wir heute nachholen sozusagen. Und ich würde erstmal ganz einfach wissen, gerne, wir haben ja schon so ein bisschen auch erfahren, wie du zur Maskenbildnerei gekommen bist, aber wie bist du denn, vielleicht kannst du das nochmal kurz zusammenfassen, ja, zum Schneidern, zur Kostümbildnerei gekommen?
Ja, auch da ist der Weg ein langer. Also ich nähe, seit ich 11 Jahre alt bin und habe mich halt im Laufe der Zeit immer weitergebildet und spannende Kontakte gehabt, wo ich immer fragen konnte, wenn ich nicht mehr weiterkam mit meiner Nähe- und Schneiderkunst. Dann habe ich eben durch die Arbeit mit Wolfgang, dass wir Stücke interpretiert haben und auf die Bühne gebracht haben, habe ich dann so angefangen, mich mit Kleidung aus der Ethnologie zu beschäftigen, also Kleidung der Völker. Und durch diese Neigung von Wolfgang in Richtung Japan habe ich mich halt auf den Kimono spezialisiert und habe da eben mein Wissen ja ganz schön vertieft im Laufe der Jahre. Und habe dann etwas später da auch einen Betrieb daraus gemacht, sodass ich eben Sachen produziert habe, auf den Modemessen war und. Und heute mache ich das immer noch für einen speziellen Kundenkreis und eben meine Leidenschaft ist nach wie vor die Kostümarbeit fürs Theater, wo man eben mit den Gewändern die menschliche Silhouette sichtbar verändern kann.
Das war jetzt schon eine große Zusammenfassung aus der Vogelperspektive sozusagen. Wir wollen vielleicht noch mal auf das ein oder andere im Einzelnen eingehen.
Ja, vor allen Dingen, das ist vielleicht noch ganz wichtig, was deine Gewänder angeht. Das Besondere daran ist ja, dass ja auch deine Gewänder aus dem Moment entstehen, nicht? Aus dem Zufall entstehen, dass du dir nicht vornimmst, was du machst, sondern dass du bei den Proben dabei bist, dass du siehst, wie die Figuren sich verändern. Und so bist du ja auch immer wieder bereit, auch das, was sich da entwickelt bei dir, das auch immer wieder zu verändern. Ne? Das ist, finde ich, einfach ganz toll, dass du da nicht Gewänder dahin legst und sagst, und spielt und stirbt, sondern dass du sagst, nein, das bleibt lebendig bis zuletzt. Mhm. Und das geht nicht mit jedem. Mit dir geht's aber.
Danke, ja.
Ich glaube, das war schon ein ganz guter Punkt, den du, Wolfgang, da gerade eingeworfen hast. Wir haben ja auch bei der Maskenarbeit schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass es da sehr viel darum geht, im Laufe der Arbeit an einer solchen Produktion eben diese Masken beispielsweise entstehen zu lassen und eben nicht unbedingt mit einer Vorlage zu arbeiten und die strikt umzusetzen, sondern es geht eben darum, dass das Ganze sozusagen eine Entwicklung durchnimmt. Also wie sieht da so der Prozess aus? Und ist das etwas, was eine Herausforderung für dich darstellt? Oder würdest du sagen, das ist sozusagen deiner Arbeit inhärent? Also das ist sozusagen ein Bestandteil von deiner Arbeit, wie du an Kostümen arbeitest?
Also da schlagen zwei Herzen in mir. Das eine ist natürlich das, ich habe sehr wohl ein Bild von, also ein Kostümbild, das sich in der Vorbereitung entwickelt. Und dann versuche ich das auch irgendwie zu machen, aber ich merke dann in der Entwicklung des Stückes, also während dann wir dann mit den Schauspielern daran arbeiten, dass sich einfach Dinge ändern müssen. Und diese Beweglichkeit ist, glaube ich, das, was der Wolfgang gerade angesprochen hat, dass man dann während des Gestaltungsprozesses eben angleicht, wegnimmt, ergänzt, verändert. Das ist natürlich in der Kostümarbeit ein wenig schwierig, weil einen Satz verbal zu verändern, denke ich, ist relativ leicht, wenn man stimmlich geschult ist, aber irgendwie ein drittes Hosenbein hinnähen, geht nicht mal ebenso mit gut hindenken.
Da stelle ich mir so ein bisschen vor, dass du natürlich die ein oder andere Inspiration dir hernimmst, wenn du so ein Kostüm entwickelst. Wie gehst du da vor? Also was sind vielleicht auch Anlässe, um an so einem Kostüm etwas zu verändern? Oder wo sind Punkte in dieser Arbeit, wo du merkst, da muss ich noch mal ran? Oder was kommt vielleicht auch von Wolfgang oder von den Menschen, die da auf der Bühne stehen, an Input auf dich dann zu?
Also das eine sind ganz praktische Dinge. Wenn es irgendwo zwickt und zwackt, dann muss es geändert werden. Das ist die Pragmatik. Das andere, wenn sich dann eben bei einer Figur irgendeine Stimmung entwickelt, die nicht vorhersehbar war, dann versucht man halt über diese Gewänder das irgendwie, sage ich mal, auszumalen, zu untermalen. Und da können dann vielleicht Farbergänzungen dazu oder irgendwo muss was größer oder kleiner gemacht werden oder Accessoires kommen dazu, dass ein bestimmter Effekt, sei es über Glitzer, über Farben, über Bestickereien, über zusätzliches Bindeband, was es alles gibt. Und dann merke ich natürlich auch, wenn sich so Figuren entwickeln, ach, da könnte doch eigentlich noch irgendwie eine Applikation dazu. Dann krame ich in dem Fundus und schaue, ob irgendwie sowas auf unseren oder in unserem Fundus vorhanden ist. Und wenn nicht, versuche ich das halt über meine Lieferanten zu beziehen.
Ja, wir sind aber auch so frei, Gianni. Ich erinnere mich an eine Gruppe, da hast du mit den Teilnehmern die Kostüme gemeinsam genäht. Die Teilnehmer haben auch die Kostüme genäht und die waren fertig. Sie hatten dann diese Kostüme getragen. Und dann, ich weiß nicht mehr genau, was da geschehen ist. Es gab irgendeine Störung und wir konnten damit nicht so dieser Störung auf den Grund gehen. Wir haben alles Mögliche versucht. Und dann ja, hatte ich die Idee, jetzt Leute, jetzt zerreißt eure ganzen Gewänder. Macht sie, zerstört sie. Ja? Und das war unheimlich stark für die Personen. Also das war wirklich ein echtes Erleben, ein echtes Erlebnis. Und damit kam wieder etwas in die Gruppe, was vorher schon ein bisschen erlahmt war, vielleicht probenmüde, ich weiß es nicht mehr so genau, aber dann hatten die zerrissenen Gewänder da und du warst, glaube ich, erstmal sehr erschrocken und dann hast du diese ungeheure Liebe und Großzügigkeit gehabt, mit den Teilnehmern das irgendwie wieder zusammenzunähen. Und wir dann festgestellt haben eben, dass es manchmal, ja, wir haben das richtig stark erlebt, dass diese heiligen Gewänder, ja, die dann so entstanden sind in so einer Atmosphäre bei uns, die dann zerrissen werden, dass das eben auch ganz wichtig sein kann, etwas wirklich zu zerstören, um es dann wieder neu zusammenzubauen. Das hast du dann ja auch mit den Leuten ganz wunderbar gemacht.
Ja, also da kann ich mich auch gut dran erinnern. Also es war ja so, ich hatte ein ganzes Sortiment aus an Formen, Röcke, Jacken, Hosen, Umhänge aus Nesselstoff gemacht. Das war alles weiß. Und dann war das alles auf einmal irgendwie, sage ich mal, optisch sehr eintönig, hat natürlich auch seinen Reiz. Und dann kam eben irgendwie eine Aktion. Und dann, weiß ich noch, dann hast du jedem irgendwie eine Schere in die Hand gedrückt und zerschneidet und zerreißt eure Gewänder. Und das war sehr abenteuerlich, gebe ich zu. Aber dann haben wir das quasi wieder geflickt und dann sind dann wunderschöne Gestaltungen draus geworden.
Das heißt, auch das könnte ein Element, also zwar ein sehr drastisches Element, aber prinzipiell schon ein Element sein, das auch zu dieser Kostümarbeit dazugehören könnte. Also auch in enger Zusammenarbeit mit den Menschen, die dann diese Kostüme tragen. Das ist, glaube ich, auch der entscheidende Punkt dann.
Also sowas kann passieren, natürlich auch im Kleinen, dass halt irgendwo was sofort weg muss. Ein Teil, ein Kragen, ein Ärmel ist zu lang oder es ist zu zugehängt. Da kann man ganz schnell auch solche Dinge organisieren, ja. Aber dafür bin ich offen.
Okay, wir bleiben noch mal vielleicht kurz ein bisschen bei dieser Frage der Entwicklung solcher Kostüme, weil das ist das, was ich am interessantesten finde, dass eben sehr vieles so aus dem Moment heraus entsteht und auch in enger Zusammenarbeit natürlich mit den Schauspielern steht. Da würde ich mal gerne von Wolfgang wissen, was sind so Impulse, die du spürst, wenn du merkst, da muss was an Kostümen geändert werden, oder was sind so typische Gedanken, die du dann hast und mit denen du dann auf Gianni zugehst zum Beispiel?
Naja, ich weiß ja nie so genau, wie ein Spiel endet. Ne? Also ich habe nun mal diese Vorstellung, dass bei einem Spiel das Ende, der Schluss immer offen sein muss. Nicht? Das darf nicht von mir gesetzt werden. Es sei denn, wir verabreden uns auf eine bestimmte Zeit für eine Szene, die dann eben zum bestimmten Zeitpunkt aufhören muss. Aber das Ende muss immer offen bleiben. Und dann sehe ich die Menschen in dem, was Gianni entworfen hat. Und dann endet aber eine Szene so, dass der Eindruck entsteht, naja, also so passt es nicht mehr. Ne? Also vorher habt ihr euch geliebt und jetzt hasst ihr euch. Und jetzt ist die Stimmung eine ganz andere, je nachdem, auf was ein Licht dazu kommt. Die Atmosphäre, die ist ja ganz, ganz wichtig, nicht? Die Atmosphäre. Das, ja, klar, ne? Es muss sich auch das Licht irgendwie verändern. Und dann spreche ich mit dir darüber und dann entweder sagst du, also nee, du spinnst wohl, das kommt überhaupt nicht in Frage, das mache ich jetzt nicht. Das passt dir gar nicht und dann bin ich sauer. Und dann muss man halt immer wieder mal gucken, nicht? Dann die Leute auch unter Umständen noch mal daran erinnern, schau noch mal genau hin, was du trägst. Denn auch hier, das gehört ja auch zu den Gewändern und zu dem, was ich beobachte, auch beobachten muss, da wir ja das Naturalistische nicht wollen auf der Bühne. Mhm. Kannst du nicht einfach hingehen und so in deine Jacke schlüpfen, wie du es morgens früh machst, wenn du also das Haus verlässt. Das heißt also, du brauchst viel mehr Zeit, um ein Kleidungsstück anzuziehen. Ne? Also du schlüpfst in den Ärmel, dann zählst du eins, zwei, also das wird auch ganz laut hier auf der Bühne gemacht, das wird sogar auch bei Aufführungen gemacht, wenn jemand diese einzelnen Sequenzen nicht ganz bewusst vollziehen kann. Ja, jetzt sehe ich, dass zum Beispiel jemand ist nicht wirklich ganz da, wenn er zum Beispiel einfach zählt, nicht? Jetzt schlüpft er in seinen Ärmel, eins, jetzt knickt er den Arm, zwei und so weiter. Und ich merke, da ist jemand, ist jemand nicht präsent. Und dann gehe ich der Sache auf den Grund. Dann frage ich, wo bist du jetzt oder was geht in dir vor oder wo gehen deine Gedanken jetzt hin? Und oftmals ist es dann so, dass jemand sagt, ja, ich hatte jetzt eine Erinnerung. Also beim Anziehen hatte ich eine Erinnerung. Und dann frage ich zum Beispiel nach, wie alt bist du denn in der Erinnerung? Und mit einem Mal sind wir dann im Kinderzimmer. Mit einem Mal findet eine Altersregression statt bei dem Spieler oder bei der Spielerin. Und wir spielen dann diese Szene, die sich mal ereignet hat und die aus einem bestimmten Grund in Erinnerung geblieben ist, oft erstmal nur so untergründig. Aber im Spiel kommt ja ganz viel nach oben, nicht? Was mit dem früheren Leben zu tun hat. Und schon ist die Szene, die wir vorher vielleicht so angeplant haben, nicht mehr die gleiche. Nun versuche ich, die Szene, die sich jetzt nun entwickelt hat, nicht, die durch die Altersregression in die Kindheit ging, diese Szene irgendwie in das Spiel zu integrieren. Und auch da ist dann wieder die Frage, nicht, was machen wir mit der Kleidung, was machen wir mit dem Kostüm? Und da gibt es viele Dinge, wenn ein Mensch zum Beispiel einen bestimmten Text einfach nicht behalten kann. Ja, was steckt dahinter? Dann kann man sagen, nur ja, diese Person lernt eben schwer. Aber ich erlebe so oft, dass bei solchen Störungen oder bei Hemmungen, dass ich es dabei nicht belassen darf, sondern dass ich dann schauen muss, wo kommt die her, diese Hemmung? Und ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass gerade die gehemmtesten Menschen im Grunde genommen die spielfreudigsten sein könnten, wenn die Hemmung nicht da wäre. Und manchmal ist die Hemmung ja auch da, weil sie einen ganz tiefen Sinn hat. Nämlich um einen Menschen zu schützen, möglicherweise vor zu viel Emotionalität oder vielleicht muss ein bestimmter Anteil, der nicht sozial ist, geschützt werden und dadurch ist die Hemmung da, um zu verhindern, dass der rauskommt. So, ich habe mich jetzt wieder mal im Walde verlaufen und wenn du mir die Frage nochmal stellen magst, oder es kann sein, dass du genug von mir hast, dann lassen wir das, aber ich habe jetzt getan, was ich konnte.
Und was ich da schon rausgehört habe, ist, dass es dann sehr so eine Art Kreislauf gibt, also dass man gar nicht so sozusagen die ich nenne es mal Regiearbeit im weitesten Sinne, vielleicht so strikt von der Kostümarbeit und von der Maskenarbeit, von der Lichtarbeit vielleicht auch trennen kann, sondern dass das sozusagen sich alles gegenseitig beeinflusst und dass es dann auch in die eine oder andere Richtung verlaufen kann, wenn eben gemerkt wird, da müssen Änderungen vorgenommen werden. So habe ich mir das jetzt vorgestellt.
Also immer du bist das Konzept. Jede einzelne Person, mit der ich arbeite, ist das Konzept. Nicht? Es gibt kein Konzept, an das wir uns halten müssen.
Und wenn wir schon so bei dieser Einheit sind, wir haben ja schon, als wir mal über Maske gesprochen haben, schon auch gelernt, dass Maske, Kostüm, Bühnenbild und auch Licht eine Einheit bilden, die irgendwie aufeinander abgestimmt sein müssen. Und da würde ich jetzt mal Antje gerne fragen, die ja für das Licht dann verantwortlich ist. Wie gehst du dann vor? Was gibt's so zu beachten, wenn du das Licht für ein Kostüm, für ein bestimmtes Kostüm konstruierst, dir überlegst, was, wie leuchtest du die Bühne aus? Was ist da so dein Prozess, mit dem du arbeitest?
Das ist gar nicht so leicht zu beschreiben. Also das Gute für mich ist vor allem, dass ich das nicht alleine machen muss und auch möchte, sondern da brauche ich immer zum einen den Blick von Wolfgang, wie er das hier unten sieht und die Szenen beleuchtet haben möchte. Und ich habe auf der anderen Seite den Gianni, der mir zeigt, wie ich bestimmte Situationen am besten beleuchte. So, wenn du mich persönlich fragst, was ich da oben dann erst einmal veranstalte, wenn ich die Szenen begleiten darf, das ist irgendwie total intuitiv. Wobei ich am Anfang, ich glaube, das habe ich auch mal erzählt, gedacht habe, man müsste immer alles ausleuchten. So, je heller, desto besser. Aber das wurde mir dann sehr schnell ausgetrieben von dem besagten Herrn von Gianni und Wolfgang. Denn es ging darum, eben die Szenen unterstützend zu beleuchten. Und das ist das Spannende an meiner Arbeit da oben, erstmal zu verstehen, was passiert da auf der Bühne und die Wünsche aufzunehmen, wie soll es beleuchtet werden und dann zu agieren. Und da lerne ich halt bis heute noch durch deine, Giannis, Leitung und Anleitung, wie man das am geschicktesten macht. Beleuchtet man von vorne oder beleuchte ich von hinten? Das kommt ja auch auf die Stoffe an. Ich erinnere mich so sehr gerne an die Stoffe von Wandlung 21, wo du da irgendwann, meine ich, zu mir gesagt hast, ja, ich habe diesmal so Stoffe von einer Gerüstverkleidung, war das nicht so? Und ich dachte so, okay, das ist schon sehr nachhaltig, fand ich aber auch gut. Und dann habe ich sehen können, was passiert mit diesen Stoffen, mit diesem Material auf der Bühne? Und dann diese Stoffe, diese Kostüme dezent zu beleuchten, das war von dir gekonnt, angeleitet und dann umgesetzt von mir, das war ein Traum, was dann entsteht.
Dann gebe ich die Frage vielleicht mal an Gianni weiter, wenn du da auch häufig Input gibst. Gibt es da bestimmte Prinzipien, wie das Licht ideal ist für eine bestimmte Kostümzusammenstellung? Oder gibt es da vielleicht irgendwie Dinge, auf die du achtest?
Tja, es gibt bestimmt die ideale Beleuchtung. Aber ich glaube, der Schwerpunkt hier liegt eher dabei, dass wir also auch mit dem Licht versuchen, die Alltagswelt zu verfremden. Und dass wir eben die Silhouette, die Figur mit ihrem Kostüm zeigt oder darstellt, dass die mit dem Licht entweder scharfkantig betont wird oder ob das vielleicht in dem ganzen Raum irgendwie optisch fast verschwindet, also nicht durch Dunkelheit, sondern durch bestimmte Lichteffekte, oder dass man mehr von unten auch ein Licht macht, was natürlich eher so einen dämonischen Charakter hat. Also das macht alles sehr viel Spaß, das auszuprobieren. Eine Richtlinie, wie man es korrekt macht, ist mir jetzt noch nicht begegnet.
Das wäre, glaube ich, auch sehr kreativitätshemmend, wenn es die gäbe, sondern da gibt es wahrscheinlich auch viel, was man ausprobieren und aufeinander abstimmen muss. Wolfgang hat ja gerade schon angesprochen, du hast ja gerade auch schon das Entfremden mal als Stichwort genannt, und Wolfgang hat es eben schon eingeworfen, ihr wollt das Naturalistische eigentlich von der Bühne verbannen oder eben gerade nicht auf der Bühne haben. Wie macht man das, wenn man ein Kostüm gestaltet? Wie kannst du das erreichen durch das Kostüm?
Also ein schönes Beispiel ist zum Beispiel diese ganz, ganz weite Hose, die aus Japan stammt. Sie heißt Hakama. Das ist vom Ursprung her eine in mehrere Falten gelegte, sehr, sehr weite Hose aus einem relativ steifen Material, und entwickelt wurde die seinerzeit, als die Samurai noch aktiv waren, und zwar mit dem Hintergrund, dass die Hose so steif war, dass das Gegenüber nicht sieht, was der mit seinen Beinen macht. Das war im Kampf ein ganz wichtiges Argument, damit der Gegner nicht sieht, welchen Schritt ich jetzt mache, um ihn auf den Weg zu gehen oder um ihn anzugreifen. Und da, das besagt ja schon, die sind eben so geschnitten, dass die eigentlich menschliche Beinarbeit nicht wahrnehmbar ist. Und ich verfremde das nochmal, indem dass ich sie nochmal weitermache und dann eben mit eigenwilligen Stoffen, das, was Antje gerade erzählt hat, diese Stoffe, die hatten den Charakter einer Gerüstverkleidung. Die Inspiration kam durch eine Gerüstverkleidung, da bin ich aber nicht dran gekommen. Und das ist also ein, und ich wollte auch nicht so unterwegs einfach rausschneiden. Und ich habe dann eben bei so Bühnenlieferanten Bühnenvorhänge, die diesen Charakter haben, gefunden. Und das war natürlich 100% synthetisch. Ich konnte von denen, weil wir ein kleines Theater sind, günstig Reststücke einkaufen, um eben auch so ein bisschen die Idee der Nachhaltigkeit zu haben. Und daraus sind eben diese eigenwilligen Hosen entstanden. Also so ist es damals gewesen.
Das ist, glaube ich, schon ein schönes Beispiel eben, woran man diesen Entfremdungs- oder Verfremdungseffekt und auch dieses eben nicht Naturalistische ganz schön erkennen kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Überraschungsmoment auch für das Publikum ist, solche Kostüme dann auf der Bühne sehen zu können. Wenn wir schon darüber gesprochen haben, dass der Alltag, das Naturalistische und die Bühnenarbeit irgendwie voneinander getrennt werden müssen, dann hängt damit sicherlich ja auch ein Umgang mit dem Kostüm zusammen. Also es ist nicht so, dass man jetzt sozusagen schon mit einem Kostüm hierher kommt. Und es ist aber auch umgekehrt so, dass man das Kostüm, was man auf der Bühne trägt, eben nicht im Alltag tragen soll. Vielleicht kannst du, Gianni, dazu noch was sagen.
Ja, da kann ich gut was dazu sagen. Wenn, sei es jetzt im Training, wenn dann Alltagskleidungsstücke zum Beispiel, um eine bestimmte Figur auszumalen, zu gestalten, nötig sind, sagen wir mal ein paar Schuhe, dann sind die Schuhe, solange sie auf der Bühne beschäftigt sind, vom Alltag befreit. Also zum einen betritt man ja die Bühne eigentlich nicht mit Straßenschuhen. Vor allem, also wenn man jetzt in Richtung Schauspiel unterwegs ist. Und der andere Punkt ist, wenn ich eine Figur gestalte und habe dafür ein Gewand, dann bin ich ja in dem Moment, wo ich das anziehe, auch wenn es nur ein paar Schuhe ist, bin ich ja eine andere Figur, eine andere Erscheinung. Und diese Schuhe tragen mich, oder die Hose kleidet mich, oder das Hemd verwandelt mich entsprechend für meine Figur. Und das hat im Alltag nichts zu suchen. Also da sind wir ziemlich streng im Training und beim großen Schauspielprojekten sowieso. Da gibt es immer einen speziellen Kleiderständer, wo die Gewänder draufhängen, die für die Aufführung nötig sind. Und am Schluss eben dort auch wieder landen. Alle haben dann so ihre Abteilungen dort. Da gibt es kleine Säckchen, wo irgendwelche Accessoires reinrutschen. Was weiß ich, ein Schal, ein Tuch, eine Ansteckblume, was auch immer. Und da legen wir sehr, sehr großen Wert drauf. Und wenn so eine größere Produktion zu Ende ist, dann muss auch die Erfahrung, sagen wir mal, was sich in Form von getragener Kleidung eben auch bildet, wieder rausgenommen werden im Sinne, dass man es eben reinigt. Das heißt, dass wenn drüben jemand aus dem Fundus ein Gewand nimmt, sind die alle immer sauber, sind immer gereinigt aus dem Grund, dass ich nichts von einer anderen Rolle mit in mein nächstes Spiel nehme.
Und auch die Trennung zwischen der Kleidung, die man im Training trägt und auch der Kleidung, die dann hinterher in der Produktion getragen wird, ist auch nochmal ganz entscheidend, Wolfgang. Das ist etwas, was dir, glaube ich, da auch am Herzen liegt.
Ja, es ist ja nicht ganz so, nicht, dass nur die Entfremdung, das heißt, dass das Persönliche auf der Bühne ganz zurücktritt, das Privatpersönliche zurücktritt und jemand eben in eine ganz andere Seinsweise da ist. Wenn nun jemand sich darin aufgehalten hat, in einem solchen Spiel, dann haben wir auch schon oft erlebt, dass sich Menschen davon regelrecht verabschiedet haben, ne? Und natürlich dürfen solche Dinge nicht in den Alltag mit hinübergenommen werden. Aber es ist nicht so, dass auf der Bühne der Alltag völlig verbannt ist, nicht? Ja. Denn das würde bedeuten, dass ich da wieder eine Trennung vollziehen würde. Sondern es gibt dann, und das nennt sich der private Moment, wo du als Schauspieler dich so oder so bewegst, und wo du dich mitteilst. Du hast die Möglichkeit, das Stück zu kritisieren. Du hast die Möglichkeit, den Text beschissen zu finden, den du sprechen musst. Ja, das sagst du aber. Du kannst auch sagen, dass sich das Ganze jetzt im Augenblick sehr glücklich macht, dass du dabei bist und spielst. Und es kann sich dann unter den Spielern im Privatmoment, das ist mir dann auch ganz lieb, belieben, Dialekt sprechen oder wenn die auch die ganzen, sagen wir mal, Gebärden, die vorgegebenen Gebärden loslassen. Wir haben uns schon mal überlegt, ob im privaten Moment die Schauspieler nicht auch sich von ihrer Kleidung lösen müssen. Aber das ist dann immer sehr, sehr, sehr schwer umzusetzen. Da haben wir uns entschieden, nein, auch im privaten Moment können die Leute ihre, sagen wir mal, ritualisierte Kleidung tragen. Und also, damit haben wir beides nicht, damit verbinden wir beide Welten. Aber auch dieses Alltägliche hat dann eben auch dann seinen ritualisierten Platz, nicht, im privaten Moment.
Ein interessanter Ansatz ist mir gerade noch eingefallen. Wenn dann in irgendwelchen Gewändern irgendwelche Figuren gezeigt werden, die den Spielern dann sehr nahe gegangen sind, waren die immer ganz froh, wenn sie ganz bewusst so ein Gewand auch ablegen kann. Also das hören wir immer wieder in den Rückmeldungen, ja, wie wichtig das war, dass ich diesen Mantel oder diese Jacke habe, ja, ablegen können, dass ich das nicht mitnahm. Mhm. Und da gibt es also ein schönes Zitat, einen Buchtitel, da fehlt mir jetzt nur der Titel, eigentlich mehr der Autor. Der Titel heißt, der Schauspieler kehrt nicht zurück. Das bezieht sich auf dieses japanische Theater. Dort ist es Tradition, wenn dann ein Spiel zu Ende sind und die Spieler eben abgehen, und dann klatscht das Publikum, aber die Schauspieler kommen nicht zurück und nehmen den Applaus entgegen, weil die Philosophie besagt, ich habe eine Gottheit dargestellt, aber ich kann nicht als Mensch rausgehen und den Applaus für die Gottheit in Empfang nehmen. Also da ist es extrem auseinander, aber die Qualität ist eine, die uns sehr anspricht im Umgang, ja, auch, ja, mit den Kostümen.
Ja, genau.
Das ist ein sehr anschauliches Beispiel, finde ich. Du hast auch gerade schon und auch eingangs schon erwähnt, dass du auch an Kimono arbeitest. Und darüber würde ich ganz gerne noch einen Moment sprechen. Die Kimono kommen natürlich auch in euren Aufführungen, in euren Produktionen mal zum Einsatz. Du entwirfst aber auch Kimono für alle, die Interesse daran haben, die sich gerne selbst einen zulegen möchten, wenn man das so salopp sagen möchte. Wenn du mal vielleicht ganz simpel für jemanden, der sich gar nicht auskennt, also wie mich zum Beispiel, erklären kannst, was ist überhaupt ein Kimono, was ist das für ein Kleidungsstück?
Also traditionell kommt es aus Japan. Und das Besondere ist am Kimono aus ethnologischer Sicht, dass es eines der wenigen Gewänder ist, die ausschließlich aus Rechtecken besteht. Also viele Kleidungsstücke sieht man ja in unseren Hemden und Jacken, das ist alles andere wie ein Rechteck. Und das ist schon mal eine Besonderheit. Und dann gibt es natürlich so einen Schlüssel, wie die Körpermaße des oder der Trägerin in einen Kimono umgerechnet werden. Das ist auch ein spannender Prozess, das habe ich alles im Eigenstudium sozusagen studiert. Und das Besondere am Kimono ist, er ist angenehm zu tragen und er ist lang genug und weit genug, sodass, wenn man sitzt, dass der Kimono zubleibt, also jetzt für den Alltag, und eben nicht so wie dieser Bademantel, wenn man hinsitzt, dann flutscht es immer irgendwie auf und erzeugt einfach ein bisschen Unbehagen. Im Kimono bist du einfach gut angezogen. Und wenn ein überraschender Besuch kommt, kann man da auch die Tür aufmachen, ohne dass man so einen zwielichtigen Anschein vermittelt. Und in der Verarbeitung habe ich mir halt da meinen Schnitt entwickelt, basierend auf dem japanischen Kimono, aber eben für unseren Bedarf hier umgerechnet, weil der original japanische Kimono ist für uns hier überhaupt nicht nachvollziehbar. Er ist sehr umständlich, sehr aufwendig, für Damen sehr mühsam auch zu binden. Und das macht hier kein Mensch. Also bei mir ist es einfach eine elegante Homeware. Und wenn ein Kunde oder eine Kundin Interesse hat, das auch, sage ich mal, außerhalb der Wohnung zu tragen, dann kann man diesen Schnitt auch entsprechend modifizieren.
Es ist aber eben nicht nur, wie wir gerade gehört haben, Homeware, sondern es ist auch Stagewear, wenn man das mal so formulieren kann. Da würde ich mal gerne Wolfgang fragen. Wir haben ja schon über den japanischen Einfluss in eurer Arbeit gesprochen. Wie bist du dazu gekommen, auch Kimono sozusagen auf der Bühne einzusetzen?
Naja, das hängt natürlich schon mit meiner Weiterbildung zusammen in initiatischer Therapie. Diese Therapie hatte oder ja hat so die Philosophie des klassischen Weges, das heißt ein Weg, auf dem du, also wenn du ankommst, die Person bist, die du eigentlich in deiner Tiefe immer schon warst. Und dazu gehört eben die Meditation. Und wenn man 30 Minuten also auf dem Stuhl sitzt oder auf dem Sitzkissen, dann beginnt man mit dem langsamen Gehen, nicht? Und auch hier ist das ja wieder auch ein Gehen, das, sagen wir mal, normale Menschen gehen so nicht, nicht? Es ist eben schon ein kultisches Gehen, dieses Kinn hin. Und damit beginnt in meiner Arbeit der erste Geschmack der Verfremdung. Nicht? Du lernst eben auf eine ganz andere Art und Weise zu gehen als sonst. Dieses Gehen ist mit dem Atem sehr eng verbunden. Es ist eigentlich ein atemrhythmisches Gehen. Das tut ja auch selten jemand so aus sich heraus, nicht? Das ist ja auch etwas, was sehr viel Bewusstheit erfordert. Und das wird erstmal geübt eine ganze Weile. Und dann kommen zu diesen Gebärden, kommen bestimmte Stimmübungen, eine bestimmte Art des Gesangs dazu. Du sagst bitte Stopp, wenn ich wieder auf irgendeinem Seiten
Kimono, bin. Kimono ist das Stichwort.
Ach so, ja, genau. Ja, eben. Und so, ja, weil das japanische Nur-Theater eben doch letzten Endes mein Vorbild ist, war es naheliegend. Also die Spieler, zumindest ganz früher, also in solche Gewänder zu kleiden. Das haben wir alles versucht. Gianni hat das schon mal erklärt mit Stoffen und Stecknadeln und Stricknadeln und allem Möglichen. Das war mal ein ziemliches Gedöns. Kimono nachgeahmt, ja. Es gab den Gianni noch nicht. Und dann, und dann war das eben eine große Freude, als dann Gianni sagt, ja, ich kann doch mal für euch Kimono nähen. Und so hat sich das verbunden, das Japanische oder das Buddhistische oder Kin-Hin, sich dann eben auch mit den Kimono verbunden hat. Und das passt einfach auch ganz hervorragend zusammen. Denn auch das Tragen der Kimono ist ja auch völlig unnatürlich in Japan. Nicht? Wenn man also diese Geishas sieht, das ist ja fantastisch, was die so drauf haben an Perfektion. Nicht? Das ist ja eine ungeheure Technik, die ja auch dazugehört, traditionell. Und das finde ich eben auch ganz gut, dass Gianni die Kimono verändert hat und diese furchtbar weiten Ärmel. Da kann niemand morgens Kaffee trinken, ne? Mit diesen weiten Ärmeln. Auf der Bühne mag ich es aber. Auf der Bühne finde ich es sehr schön, weil man da mit dem Ärmel ganz wunderbar arbeiten kann. Ich kann da so einen Kimono-Ärmel nehmen und der sonst so runterhängt, der senkrecht runterhängt, den kann ich nun also in die Waagerechte ziehen, zum Beispiel ganz langsam und während dieser Langsamkeit einen Text sprechen. Und dann lasse ich den vielleicht wieder los. Es entsteht eine Handlung, die ganz banal ist, ne, da banal wirkt und die aber doch eine ganz entscheidende Wirkung hat. Und wenn das eben vor allen Dingen dann auch im Kimono geübt wird, ist das ganz wunderbar.
Ich finde, das ist ein sehr schönes Bild, also zu sehen, dass man mit so einem Kleidungsstück dann auch arbeiten kann auf der Bühne und das auch einbinden kann in die Darstellung, in den Ausdruck. Wolfgang hat gerade schon so ein bisschen angesprochen, diese vielleicht auch Unterschiede zwischen dem Kimono, den man auf der Bühne tragen könnte und dem Kimono, den man im Alltag tragen könnte. Wenn jetzt Kunden zu dir kommen und sich ein Kimono schneidern lassen, was sind da so Wünsche, die mit denen du konfrontiert wirst vielleicht?
Also die Wünsche sind einfach immer Farbe und Qualität. Also und das gilt es dann rauszufinden, wo dieser Wunsch hingeht. Und ich habe halt ein sehr umfangreiches Angebot an Stoffen. Eine kleine Auswahl ist immer im Atelier, aber ansonsten habe ich Lieferanten, die geheimnisvollsten Stoffe auch anbieten. Da muss man ein bisschen suchen und mit ein bisschen Geduld finden sich dann die richtigen Qualitäten. Und dann mache ich ja immer gerne so kleine Geheimnisse. Also das heißt, man kann dann, also ein Kunde kann dann irgendwie einen geliebten Stoff, den er von irgendwoher mitgebracht hat oder der ihn an irgendwas erinnert, sowas kann man in so einen Kimono auch mit integrieren oder man macht irgendwo eine geheime Tasche für irgendwas, was die Leute gerne mit sich rumschleppen oder für einen Glücksbringer oder da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Also da habe ich schon schöne Dinge
umsetzen allen Dingen können. Diese wunderbaren Paspeln, die du machst, Gianni.
Was ist das?
Was ist das, Gianni? Das kannst nur du erzählen.
Also eine Paspel ist also ein 2 mm breiter Streifen, der zwischen die Nähte eingenäht wird. Also das heißt, es ist ein farblicher Akzent. Das läuft natürlich immer mit den Nähten. Ergo entweder senkrecht oder waagerecht. Und damit kann man sehr viel variieren oder auch den Stoff im Schnitt drehen, sodass der, das kommt halt bei Seide auch sehr schön rüber, dass der dann in einer anderen Farbigkeit changiert. Und da entstehen halt sehr, sehr schöne Effekte. Und da kann man bewusst einen Kontrast nehmen und eben nicht Ton in Ton arbeiten, was so ein ganzes Gewand dann auch lebendiger macht.
Ich glaube, das ist ein schönes Argument dafür, mal in dein Atelier zu kommen. Also alle, die da Interesse dran haben, da kann man jetzt natürlich viel drüber reden, aber noch besser ist es natürlich, wenn man sich das Ganze mal ansehen kann. Mhm. Also alle, die da Interesse dran haben, sind da bei dir herzlich willkommen. So habe ich das schon aufgenommen. Dann halten wir also fest, die Kostümarbeit hängt sehr, sehr stark zusammen und ist ein sehr wesentlicher Teil auch eurer Theaterarbeit, ja, eures Vorgehens bei der Entwicklung von Produktionen und steht auch sehr, sehr eng zusammen mit so Dingen wie Licht, mit Bühnenbild, mit Maske. Und ich habe schon gerade ein bisschen Werbung für Giannis Atelier gemacht und da möchte ich natürlich jetzt zum Ende dieser Folge nochmal ansetzen. Wer sich da noch weiter informieren möchte, kann das auf Giannis Webseite tun, www.gianni-sato.de. Da gibt es dann einen schönen Einblick eben in die Arbeit, nicht nur die du hier am Theaterlabor machst, sondern auch in deine Kimono-Arbeit ganz generell. Natürlich möchte ich dann bei der Gelegenheit, wo wir schon am Ende sind, auch nochmal auf die Homepage des Theaterlabors selbst hinweisen, www.theaterlabor.nrw. Und da lohnt es sich natürlich, den Spielplan im Blick zu halten, behalten. Da lohnt es sich dann, sich für den Newsletter anzumelden. Und da kann man dann immer auf dem Laufenden bleiben. Ich danke euch dreien für dieses sehr interessante und sehr angeregte Gespräch. Und danke allen, die uns zugehört haben. Und wir hören und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin darf man gerne auch noch auf den sozialen Medien das Theaterlabor weiterverfolgen, auf Instagram theaterlabor.traumgesicht. Dann damit verabschieden wir uns dann auch für diese Folge dieses Podcasts Slow Acting, Zeit für Langsamkeit aus dem Theaterlabor Traumgesicht hier in Düsseldorf. Und bis dahin eine gute Zeit.